SRF 2 Kultur.
Heute unser Thema Jesus im Koran. Denn auch im Koran spielt Jesus eine wichtige Rolle. Allerdings erscheint er im Koran in anderem Licht als in der Bibel, was wiederum auch für Christen erhellend sein kann. Der Religionswissenschaftler und Theologe Martin Bauschke hat die islamischen und christlichen Quellen ganz genau verglichen. Eben erschienen sein Buch Der Sohn Marias, Jesus im Koran. Martin Bauschke hat sich für ein Gespräch getroffen mit meiner Kollegin Antonia Moser.
Ihr Buch, das heißt schon Jesus im Koran. Man sieht also, Jesus kommt in dem Koran vor. Es ist aber ein anderer Jesus, als die Christen ihn kennen. Jetzt ein bisschen platt gefragt, wieso überhaupt soll uns denn dieser Jesus im Koran interessieren?
Bei uns gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie von uns Christen sprechen. Und ich finde, Jesus ist für alle Christen relevant, auch wenn er ja in einer anderen Gestalt ihnen begegnet. Beispielsweise in der Gestalt, die der Koran über Jesus wirft oder ihm gibt. Und bei Muslimen ist es nochmal deshalb ganz besonders, weil im Koran als der Heiligen Schrift dieser Jesus ihnen begegnet und sie von daher als Muslime sich einfach mit Jesus auseinandersetzen müssen. Er ist Teil ihrer Identität. Und ich finde, Christen in der heutigen Welt, die multireligiös und multikulturell geprägt ist, müssen einfach zur Kenntnis nehmen, was die Heilige Schrift einer anderen Weltreligion über diesen Jesus sagt und was sie ähnlich, aber vielleicht auch ganz anders über ihn sagt.
Also mit einer christlichen Brille haben Sie diesen Jesus im Koran nicht angeschaut. Also, dass die Muslime da finden würden, den kenne ich ja gar nicht wieder.
Das gerade nicht. Das wäre jetzt die große Falle gewesen, die hermeneutische Falle, die jahrhundertelang im Christentum tatsächlich so nicht gesehen wurde. Also mit einer christlichen Brille diesen Jesus im Koran zu lesen und dann Dinge hineinzulesen, die einfach nicht dastehen, weil man von eigenen christlichen, dogmatischen Voraussetzungen diesen Jesus betrachtet und dann auf einmal Spuren der Trinität, also des Glaubens an die Dreieinigkeit Gottes, darin zu sehen vermag oder dass Jesus dann doch irgendwie Gottes Sohn sei. Das hat ein Martin Luther und viele andere früher getan, aber gerade so darf man heute hermeneutisch sensibel geworden, nicht mehr mit dem Koran umgehen. Ich bin vielmehr wirklich dahingehend herangegangen, dass ich versucht habe, den Koran nach seinen eigenen Verstehensvoraussetzungen zu interpretieren und nichts christlich hineinzulesen.
Wenn wir mal ein bisschen diesen Jesus so versuchen anzuschauen, wie er denn im Koran steht, also eben nicht aus christlicher Perspektive, kann man das denn irgendwie mit der Bibel vergleichen? Also kommt dieser Jesus denn oft zur Sprache? Steht er da auch so im Zentrum?
Er ist sicherlich nicht die wichtigste Figur im Koran. Das ist ganz klar. Es ist ein muslimisches und kein christliches Buch. Er kommt in ungefähr 20 Suren, grob gesagt, vor, von insgesamt 114 Suren. Ist es doch ein recht beträchtlicher Anteil von ungefähr 120 Versen. Das ist schon sehr viel. Abraham kommt öfters vor, Mose kommt auch noch öfters vor. Aber doch ist schon klar, auch an der Art, wie dann dieser Jesus geschildert wird, er ist für den Koran eine sehr wichtige Figur.
Wenn er jetzt eine wichtige Figur ist, dann fragt man auch, ja, woher kommt denn das? Man könnte etwas böse sagen. Hat denn Mohammed einfach abgeschrieben, was in der Bibel stand oder das nacherzählt?
Also er hat historisch nachweislich nicht abgeschrieben, weil wir nicht vor dem 9. Jahrhundert irgendwelche arabischen Bibeltexte oder Evangelientexte haben. Wir können eigentlich mit Sicherheit sagen, dass Muhammad alles, was er über Jesus wusste, nur vom Hörensagen wusste. Aber was heißt hier nur? Das ist natürlich damals die Art und Weise gewesen, wie man Tradition übermittelt hat, durchs Erzählen. Es wurden ja auch der Koran selber in den ersten Jahrzehnten kaum niedergeschrieben, sondern auch memoriert. Und es gab auf der gesamten arabischen Halbinsel Juden und Christen. Und deren Geschichten waren einfach in damaliger Zeit allgemein verbreitet. Gerade auch solche Geschichten, die jetzt nicht aus der Bibel bekannt sind, also aus einer, wie man im Fachjargon sagt, apokryphen Evangelientradition etwa stammen, die also nicht in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen wurden. Gerade solche Geschichten sind da vielfach verbreitet gewesen. Und von denen her kannte Mohammed Jesus und dann sicherlich auch vom Besuch der Gottesdienste, also aus den Liturgien und aus den Lesungen, den Schriftlesungen.
Und wenn wir jetzt da eben mal ein bisschen eintauchen in die Geschichten, die Mohammed vertraut gewesen zu sein scheinen, da gibt es ja ähnliche Stationen, wie wir sie auch aus der Bibel ein bisschen kennen. Also wir kennen aus der biblischen Tradition die Geburt. Das ist in Bethlehem, in einem Stall. Diese Geburt, ist das im Koran auch thematisiert?
Ja, man kann also sagen, dass der Anfang des Lebens Jesu zugleich derjenige Aspekt ist, wo koranischer Jesus und neutestamentlicher Jesus ganz nahe beisammen sind. Auch wenn die koranische Weihnachtsgeschichte in Sure 19 die Weihnachtsgeschichte auch wieder ein bisschen anders dargestellt wird, als wir sie vom Neuen Testament her kennen. Es gibt keinen Josef, es gibt kein Bethlehem, es gibt keinen Stall. Es steht eigentlich ganz im Zentrum Mariam, die Mutter Jesu, die auf sich alleine gestellt Jesus zur Welt bringt in einem wüstenöden Land, in einem leeren Raum. Da ist gerade mal eine einzige Palme, vielleicht sogar auch nur symbolisch, unter der sie dann ihr Kind zur Welt bringt. Ein Josef gibt es deshalb nicht, weil der Koran ganz stark überzeugt ist von der Jungfrauengeburt, also von der Überzeugung, dass Jesus nicht sexuell durch einen biologischen Vater, Josef nämlich, gezeugt wurde, sondern dass der Engel Gabriel bei der Ankündigung diesen Jesus in sie hineingehaucht habe. Also eine Auffassung von der Jungfräulichkeit Marias, die wir eigentlich im Neuen Testament nur ganz am Rande haben, wohingegen die ersten Generationen von Christen wie Paulus und so weiter, die wussten von alledem nichts. Und das liegt eben daran, dass die Marienfrömmigkeit und damit einhergehend auch der Glaube an die jungfräuliche Empfängnis und Geburt Jesu eigentlich erst im 3., 4. Jahrhundert so richtig bekannt wurde. Und genau in dieser Tradition liegt auch dann der Koran, für den das eine zentrale Aussage seines Bildes von Jesus ist. Er ist also geheimnisvoll. Es ist da wirklich sogar so dramatisch, dass es für Maria als Erstgebärende die furchtbarste Situation überhaupt darstellt. Sie ist völlig auf sich allein gestellt. Und nur weil dann eben ein Engel kommt und ihr zur Seite steht und dann auch dieser neugeborene Jesusknabe gleich zu ihr zu sprechen beginnt, wird das Ganze überhaupt ein bisschen aufgehellt und tröstlicher.
Da wollte ich gleich noch darauf zu sprechen kommen, nämlich ein großer Unterschied ist ja, dass dieser neugeborene Jesus gleich zu sprechen beginnt. Und das kennen wir ja jetzt aus der christlichen Tradition nicht. Was sagt denn dieser Jesus da und was bedeutet das?
In der Tat gibt es dieses Sprechwunder des Jesusknaben, der kleine Prophet, der zu sprechen beginnt. Und genau diese Tröstung Maria zuspricht, die sie nötig hat, weil sie selber eben völlig auf sich allein gestellt ist und dann auch noch diese Schande verspürt. Sie hat jetzt unehelich ein Kind bekommen und nach damaligem jüdischem Gesetz müsste sie eigentlich gesteinigt werden. Und sich dann natürlich auch nicht nur den Kopf zerbricht darüber, wie soll ich allein dieses Kind zur Welt bringen, Mutterseelen allein, sondern auch, was mache ich, wenn ich zurückkomme zu meiner Sippe, was werden die mit mir oder dem Kind machen? Also Maria, die da in äußerster Verzweiflung ist und dann durch diesen Jesus erstmal Trost gespendet bekommt. Und dann gibt es dieses Wunder, auf das dieser Jesusknabe hinweist mit der Dattelpalme, die dann eben ihre Früchte spendet und einen Bach, der dann da zu ihren Füßen entspringt, sodass sie leibliche Erquickung erhält. Und dann eben sagt dieser Jesusknabe zu ihr, sie solle ein Schweigegelübde ablegen und nichts mehr sagen, und er werde dann an ihrer Stadt sprechen. Und als sie dann später zu den ihren zurückkommt, so der Koran in Sure 19, soll sie sich selber nicht rechtfertigen, sich nicht erklären. Sie zeigt dann nur stumm auf diesen Jesusknaben und dann wiederholt sich dieses Wunder auch noch gegenüber den anderen. Und Jesus stellt sich dann eben vor als derjenige, der von Gott gesandt sei.
Jetzt haben Sie eben gerade erwähnt, Jesus kündet sich an als Prophet, schon als kleines Kind. Wie geht es dann weiter? Also wird er nachher gleich als Prophet beschrieben? Oder wie ist denn dieser erwachsene Jesus im Koran?
Also dieses nachher gleich suggeriert ein evangeliumsähnliches Konzept von Jesus im Koran, das also von der Geburt bis zum Tod, womöglich am Kreuz, chronologisch so eine Geschichte, eine Biografie Jesu erzählt würde. Das ist aber nicht der Fall. Das ist ja schon in den vier neutestamentlichen Evangelien nur im Ansatz vorhanden. Also im Koran ist es auch so, dass es gibt eigentlich nur dieser geheimnisvolle Einstieg ins Leben. Der wird relativ breit erzählt. Ansonsten gibt es aber kaum erzählende Texte über Jesus, was er also alles getan hat. Es gibt zwar einzelne Wunderberichte und dann auch noch der Hinweis auf die Umstände seines Todes, aber ansonsten werden hauptsächlich Sprüche von Jesus und auch Sprüche über Jesus überliefert.
Und was sind denn das für Worte Jesu? Also sind das solche, wieder der Vergleich, wie wir sie aus der Bibel kennen, oder sind das ganz andere Worte, die Jesus da spricht?
Naja, also wir kennen ja aus der neutestamentlichen Tradition vor allem Gleichnisse Jesu als die Art und Weise, wie er hauptsächlich in Bildern das Heraufkommen des Reiches Gottes ankündigt. In einer Art und Weise, sodass es eben die einfachen Leute verstehen. Aber so redet eigentlich der Jesus im Koran nicht, sondern dort ist eher im Zentrum Jesu Selbstpräsentation als der von Gott gesandt wurde, also als Prophet, als Gesandter, als Bote und der zum Glauben an den einen Gott aufruft, so wie das eben die ganzen Propheten vor ihm, Abraham, Adam im Prinzip schon und Mose und nach ihm dann Mohammed getan haben. Also man sieht ganz klar, Jesus in seinen Äußerungen reiht sich bewusst ein in diese prophetische Tradition. Er ist nicht mehr und er ist nicht besser als all die anderen Propheten vor und nach ihm. Er hat seine Besonderheiten, wie zum Beispiel diese Art, geboren zu werden. Das wird sonst von keinem anderen Propheten gesagt. Aber er ist jetzt nicht, so wie im Christentum hier der Sohn Gottes und dort die vielen Propheten, irgendwie die anderen überragt oder übersteigt oder gar was Göttliches darstellt.
Ist das denn jetzt eben doch aus christlicher Perspektive eine Art Abwertung? Also ist dann Jesus nur noch ein Prophet?
Ja, in der Tat höre ich das also sehr oft in Kirchengemeinden oder auch im christlich-islamischen Gespräch von Seiten der Christen. Und ich würde sagen, das ist ganz am koranischen Beschreiben der Person Jesu vorbeigehend, weil es gibt auch im Koran noch einen Mehrwert gegenüber dem bloßen Prophetentum, und das ist das Gesandtentum. Also der Koran unterscheidet hier zwischen unterschiedlichen Kategorien oder Stufen, die Propheten oder Gottesboten haben können. Es gibt den gemeinen Propheten, der anonym sein mag, der auch verfolgt und womöglich getötet werden kann. Und es gibt wenige Gesandte Gottes, das ist auch arabisch ein anderes Wort, Rasulullah, der Gesandte Gottes, und nicht der Nabiullah, der Prophet Gottes. Also es gibt die wenigen Gesandten, alle mit Namen bekannt, die besondere Autorität besitzen, die also beispielsweise eine Offenbarungsschrift mitbekommen haben. Also nicht einfach nur immer dieselbe monotheistische Credo sprechen, glaubt an den einen Gott, lasst den Götzendienst sein und verhaltet euch nach den Geboten Gottes, sondern die eben darüber hinaus auch innovativ was Neues zu sagen haben, etwas Neues bringen. Und da hat Mose beispielsweise die Tora als Offenbarungsschrift bekommen, ist deswegen eben mehr als ein Prophet. Und Jesus hat das Evangelium bekommen und ist deswegen mehr als ein Prophet, er ist ein Gesandter. Und später hat dann eben auch Mohammed den Koran bekommen und ist deswegen auch mehr als ein Prophet.
Dass die christliche Bibel irgendwie mit Jesus zusammenhängt und dass die Christen da einen eigentlich anderen Jesus kennen, das wird im Koran schon klar, oder wie ist das?
Es gibt natürlich insofern etwas Antithetisches im Jesusbild des Korans, als bestimmten Auffassungen über Jesus von Seiten der Christen widersprochen wird. Das ist aber nicht deswegen ein anderer Jesus. Es ist eher eine andere Auffassung von Jesus. Und das ist für mich jetzt eine zentrale Botschaft des Korans, eben auch an die christliche Adresse, dass nämlich Christen verwiesen werden an ihre eigenen Ursprünge. Denn im Christentum haben wir in den ersten Generationen die sogenannten Judenchristen gehabt. Und für die war Jesus keine göttliche Gestalt, sondern er war der Messias. Und genau in dieser Weise begegnet uns Jesus auch im Koran. Also in einer Weise, wie es eigentlich die ersten Generationen von Christen mit Jesus hielten. Ihn sehr zu verehren, ihn aber nicht als eine göttliche Gestalt zu verehren. Und von daher sage ich auch, der Koran konfrontiert Christen eigentlich mit ihrem eigenen Erbe. Und zwar sogar mit einem dunklen Kapitel der Kirchengeschichte, weil ja nach der Eroberung und Zerstörung Jerusalems eigentlich das Judenchristentum buchstäblich von der heidenchristlichen westlichen Kirche in die Wüste geschickt wurde. Diese Judenchristen dann eben auf arabischen Halbinseln sich ausgebreitet haben, dort Zuflucht gefunden haben und dann letztendlich historisch gesprochen zur Quelle des Islams geworden sind oder zum Nährboden des Islams. Es ist also nicht ein anderer Jesus, sondern es ist derselbe Jesus, aber anders und auch in ziemlicher Nähe zu dem, was historisch-kritische Jesusforschung als ja das authentische Selbstbild Jesu herausgearbeitet hat. Also sich als Jude zu verstehen und nicht als Teil einer göttlichen Trinität.
Also ganz klar, sein Wesen ist menschlich, also auf keinen Fall irgendwie göttlich.
Der Koran widerspricht ganz klar der Behauptung der Christen, nicht aller Christen, aber vieler Christen, Jesus sei Gottes Sohn. Also schon der Titel meines Buches, der Sohn Marias, das ist ja zugleich der häufigste Titel, den der Koran für Jesus gebraucht, ist natürlich genau auch in diese Richtung zu verstehen. Also Jesus ist der Sohn Marias, damit wird dieser Glaube an die Jungfrauengeburt zum Ausdruck gebracht, also seine geheimnisvolle, wunderbare Menschwerdung. Andererseits soll damit aber immer auch mitgehört werden, er ist der Sohn Marias, aber eben nicht der Sohn Gottes. Oder man könnte es auch nochmal sagen, er ist der Sohn Marias und nicht der Sohn Josefs, also keine normale Biologie, also auch keine Metaphysik.
Wenn er jetzt aber ganz klar Mensch ist, dann ist er eben auch sterblich, dieser Jesus. Wie läuft denn das ab? Wie geht der Koran mit dem Tod von Jesus um?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Es gibt einen sogenannten Kreuzigungsvers im Koran in der vierten Sure, Vers 157, wo eigentlich gar nichts Genaues gesagt wird. Es wird eigentlich nur gesagt, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Beziehungsweise, noch genauer muss man eigentlich sagen, es ist eigentlich eine Passage, die sehr stark gefärbt ist von Polemik gegenüber dem Judentum. Und wir wissen ja, im Neuen Testament und auch in den ersten Jahrhunderten des Christentums, also noch in vorislamischer Zeit, war ja die Tendenz der Berichterstattung vom Karfreitag immer stärker gewesen, die Römer zu entlasten, also zu sagen, die Römer sind eigentlich gar nicht schuld daran, dass es so weit gekommen ist, sondern vielmehr die Juden zu belasten und zu sagen, ihr seid eigentlich die wahren Schuldigen und verantwortlich für den Tod Jesu, sodass also dieses furchtbare Wort da von den Juden als Gottesmördern allgemein altkirchliche Überzeugung war. Und es wird gewissermaßen im Koran noch auf die Spitze getrieben, indem eben zum Tod Jesu dort als Selbstbezichtigung von Seiten der Juden gesagt wird, ja, wir haben Jesus, den Sohn Marias und Gesandten Gottes, getötet. Und da sagt der Koran ganz eindeutig, das kann nicht sein, das habt ihr nicht. Und da wird also ausdrücklich dann auch gesagt im Kreuzigungsvers, sie haben ihn aber nicht getötet, sie haben ihn nicht gekreuzigt. Aber es wird dann in der Folge und auch an anderen einzelnen Stellen im Koran nicht wirklich eindeutig gesagt, wie denn dann Jesus gestorben sei. Es gibt da verschiedene Aussagen, zum Beispiel er wurde erhöht, Gott hat ihn zu sich genommen und dann gibt es natürlich alle möglichen Theorien der muslimischen Koranausleger, wie das alles zu verstehen sei. Ist Jesus entrückt worden oder gab es einen Stellvertreter, der an seiner Statt versehentlich von Gott hinterlistig gekreuzigt wurde und gestorben ist? Also da gibt es 1000 Theorien, die sind aber alle sozusagen nachkoranisch und zum Teil eben wirklich der Spekulation und Fantasie der muslimischen Koranausleger entsprungen. Der Koran selber sagt eigentlich nur ganz klar, Jesus ist nicht gekreuzigt worden. Das kann er auch gar nicht als Gesandter Gottes. Das ist auch der Mehrwert der Gesandten gegenüber den Propheten, dass die Propheten zwar getötet werden können, Gesandte aber, die wie der Apfel Gottes sind, die können nicht von Menschenhand getötet werden. Er ist also letztlich eines natürlichen Todes gestorben. Man weiß nur nicht, wann und wie und unter welchen Umständen. Da ist sozusagen letztlich auch wieder so ein Geheimnis da, ähnlich wie bei der Geburt.
Wenn man jetzt aber weiß, eben dieser Jesus ist sterblich, man weiß aber nicht, wie er gestorben ist, aber irgendeinmal wird er gestorben sein. Weiß man denn irgendwie, was nach seinem Tod mit Jesus geschah? Gibt es darauf Hinweise? Also gerade fürs Christentum ist es eben sehr wichtig, was nach Jesus Tod geschah. Das feiern die Christen an Ostern, er ist dann auferstanden. Gibt es irgendwie sowas im Koran auch?
Natürlich gibt es erstmal generell den Glauben an die Auferstehung oder an die Auferweckung der Toten. Das ist ganz klar, dass sich da Judentum, Christentum und Islam sozusagen dieses Credo teilen. Es gibt nur eine andere Begründung. Also im Islam oder im Koran ist es eben jetzt nicht wegen Ostern, dass sozusagen der Osterglaube den Auferstehungsglauben begründet, sondern da ist es schöpfungstheologisch begründet. Der Glaube an Gott, der die Welt aus dem Nichts erschaffen hat, impliziert eben auch den Glauben, dass er die Toten ein zweites Mal beleben und neu erschaffen kann, und sei es auch dann nur zum jüngsten Tag oder dem Gericht. Also das ist sozusagen in der Allmacht Gottes schon begründet, dass es so etwas wie den Glauben an die Auferstehung gibt. Aber dennoch hat Jesus natürlich auch am Tag des jüngsten Gerichts dem Koran zufolge eine besondere Würde oder Aufgabe. Es ist nämlich so, dass die Propheten und Gesandten auch als Fürsprecher je ihrer religiösen Gemeinschaften vor Gott fungieren werden. Das heißt, Jesus hat da auch eine Funktion als Fürsprecher, so wie Muhammad für die Muslime oder Mose für die Juden, so dann auch Jesus für die Christen. Gleichzeitig muss er sich selber aber auch als Gesandter, so wie alle anderen Propheten und Boten Gottes, vor Gott rechtfertigen, der eben als derjenige, der alle diese Boten entsandt hat, natürlich am Ende auch wissen will, was hast denn du da gemacht in deiner Erdenzeit als mein Gesandter? Und davon zeugt vor allem die Schlusspassage der 5. Sure im Koran. Und dort in diesen letzten 15 Versen der 5. Sure wird eben so ein Gespräch geschildert zwischen Jesus und Gott, wo man sagen kann, das ist das Gespräch vielleicht am jüngsten Tag oder das Gespräch direkt nach Jesu Tod, wo Jesus eben ähnlich, wie wir es auch im Johannesevangelium haben, in den Abschiedsreden eine solche Rechenschaft gegenüber Gott ablegt und auch nochmal ganz klar sagt, ich habe nicht mich selber verkündet, sondern habe dich als den einen und einzigen Gott verkündet. Ich habe nicht die Menschen dazu aufgefordert, mich anzubeten oder Maria womöglich, sondern eben die Menschen aufgefordert, allein Gott, dich Gott anzubeten. Und Gott gibt sich auch mit dieser Rechenschaft zufrieden. Und Jesus ist dann im Grunde für den Koran am Ende so etwas wie ein erhöhter Engel. Also einer, der nicht zu Rechten Gottes sitzt, womöglich als Richter mit Gott oder anstelle Gottes, so wie Christen das glauben, sondern er ist wirklich einer, der vor Gott steht, der besonders nahe gegenüber Gott steht, der aber nicht Gott gleich ist. Er steht vor Gott, er kniet vor Gott wie alle Geschöpfe, die von Natur aus bestimmt sind zum Gottesdienst. Also das ist seine Würde, Knecht oder Diener Gottes zu sein, aber nicht Gott gleich.
Ist denn das ein bisschen so das andere Licht, in den Koran Jesus stellt? Also Sie haben eben gesagt, es ist nicht ein anderer Jesus, als das Christentum ihn kennt, aber doch betrachtet ihn aus einer anderen Perspektive, nämlich eben nicht zur Rechten Gottes, sondern doch noch ein Knecht. Ist denn das der Perspektivenwechsel?
Es ist die ursprüngliche Perspektive. Ich würde ja historisch sagen, der Jude Jesus von Nazareth würde sich selber in dem Bild, das der Koran von ihm zeichnet, viel eher wiedererkennen, als in dem Bild, das die Christenheit von Jesus zeichnet, die mithilfe hellenistischer Philosophie ihn eben zu einem Teil einer göttlichen Trinität hochstilisiert hat, die aus ihm einen Gott oder einen Gottessohn gemacht hat. Also darin würde sich der Jude Jesus wahrscheinlich nicht wiederfinden. Und das ist, würde ich sagen, ein sehr authentisches, sehr genuines Jesusbild, das eben interessanterweise sehr dem nahe steht, was moderne historisch-kritische Jesusforschung in den letzten 250 Jahren hier im Abendland geleistet hat. Von daher sage ich, das ist ein sehr ursprüngliches Jesusbild, von daher ein kirchenkritisches Jesusbild. Aber es ist eben nie eine Nicht-Ehrerbietung Jesus oder Maria gegenüber. Das ist ja oft auch so ein Vorurteil. Wenn man dann sagt, er ist ja bei euch nur ein Prophet, dann wird das gleich so als Geringschätzung oder Abwertung Jesu behauptet, aber so versteht das der Koran nicht und so verstehen das die Muslime nicht. Also für sie ist dieser demütige Jesus, dieser monotheistische Jesus, Ausdruck hoher Wertschätzung und hoher Würde. Und gerade auch Maria, die Mutter Jesu, ist ja ohnehin die einzig namentlich erwähnte Frau im Koran und für die Muslime aller Zeiten und Zonen eine der wunderbarsten Frauengestalten überhaupt der Weltgeschichte.
Dieser Jesus, den Sie sagen, das ist überhaupt keine Abwertung. Kann denn das auch eine Basis sein für einen interreligiösen Dialog zwischen Christen und Muslimen?
Na, ich denke schon, dass die Gestalt Jesu und auch die Gestalt Marias auf jeden Fall eine Brücke bilden kann im Gespräch zwischen Christen und Muslimen. Es ist eben da eine Verbindung vorhanden, die es zum Beispiel im jüdisch-christlichen Dialog nicht gibt, weil eben Juden mit Jesus und Maria überhaupt nichts am Hut haben müssen. Und es sind ohnehin nur ganz, ganz wenige liberale Juden, die sich überhaupt auf so ein Gespräch mit Christen über diesen Jesus oder die Maria einlassen. Er ist eben nicht Teil der jüdischen Identität, wohl aber sind Jesus und Maria Teil der muslimischen Identität. Und deswegen ist das einfach eine ganz natürliche Verbindung, zwei gemeinsame Gestalten. Und da lohnt sich dieser Dialog schon, auch wenn natürlich ganz klar sein muss, die meisten Muslime und die meisten Christen haben eben unterschiedliche Auffassungen von Jesus oder auch von Maria. Aber die gemeinsame Wertschätzung für ihre Person, die kann ja den Dialog fördern. Zum Beispiel dahingehend, das weiß ich von etlichen Gemeinden in Deutschland, wo dann eben gemeinsame Krippenspiele an Weihnachten durchgeführt werden, wo dann eben muslimische und christliche Kinder zusammen ein Krippenspiel schreiben und dann eben sowohl in der Moschee als auch in der Kirche aufführen. So kann also im gelebten Dialog, im Nachbarschaftsdialog diese Gestalt Jesu dazu führen, dass man solche gemeinsamen Sachen macht und dann auf diese Weise Brücken baut und Vertrauen wachsen lässt zwischen einer Moschee und einer Kirchengemeinde etwa.
Jetzt noch zum Schluss, Sie selber auch als Theologe, haben Sie denn auch ähnliche Erlebnisse eigentlich dann gehabt, als Sie diesen koranischen Jesus genauer betrachtet haben?
Ja, gut, für mich war es zum Beispiel sehr interessant, als lutherisch-protestantisch geprägter Christ hatte ich zum Beispiel mit Maria überhaupt nichts am Hut. Da haben mich also Meilen getrennt, auch nur von den Katholiken, denjenigen, die zur selben Religion wie ich gehören und eben eine intensive Marienfrömmigkeit haben. Damit konnte ich nie was anfangen und ich habe eigentlich erst durch meine Beschäftigung mit dem Koran überhaupt einen Sinn dafür bekommen, was es bedeutet, Maria wertzuschätzen und diese Wertschätzung dann bei Muslimen zu spüren. Also habe ich einen Zugang zur Marienfrömmigkeit eigentlich erst über die Muslime und den Koran gefunden und nicht durch katholische Mitchristen, weil das einfach vielleicht ein für mich unbefangener Einstieg in dieses Thema war. Umgekehrt gibt es zum Beispiel auch viele Muslime, die denken im Gespräch mit Christen, ja, alle Christen sind Trinitarier, glauben also an die Dreieinigkeit Gottes, nur weil das offizielles Dogma ist. Und wissen gar nicht, dass es auch unitarische Kirchen und unitarische Christen schon immer gegeben hat. Wie gesagt, die ersten judenchristlichen Generationen, das waren ja alles Unitarier, die also an den einen Gott geglaubt haben, so wie Juden und Muslime bis heute. Und wenn die dann mir begegnen und anderen meinesgleichen, war das für sie dann das große Aha-Erlebnis. Was, es gibt auch unitarische Christen? Natürlich gibt es die. Und von daher war das ein Aha-Erlebnis auf muslimischer Seite.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.